Jetzt also offenbar eine politische Entführung. Bei mir ist Clemens Fischer, Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik von der Universität zu Köln. Herr Fischer, jetzt ist klar, die USA stecken offenbar hinter diesen Explosionen in Venezuela. US-Präsident Trump hat bei Truth Social geschrieben, Maduro sei gefangen genommen und ausgeflogen. Was können Sie uns dazu Konkretes sagen?
Offenbar war es eine Navy-Seal-Aktion, sehr gut geplant. Bombenangriff, große Ablenkung, alles schaut auf die Bilder und in der Zeit kommt ein Team von Navy Seals und holt den Präsidenten heraus. Und da stellt sich schon die Frage, mit welchem Recht entführt man einen Staatschef, egal wie gewählt oder ungewählt er sein mag, was die Opposition auch sagen mag. Das ist definitiv ein ganz massiver Eingriff in die rechte Souveränität von Venezuela. Offenbar ist auch seine Frau auch noch mit entführt worden, wie man sagen könnte. Da ist die Frage, wohin bringt man es jetzt? Auf amerikanischem Boden oder auf neutralem Boden? Denn auch ein Trump wird eine Rechtsgrundlage benötigen, einen Staatschef zu entführen.
Wie könnte Trump das denn möglicherweise verargumentieren? Er hat ja jetzt ganz oft schon Drohungen ausgesprochen in Richtung Venezuela. Die Vermutung liegt nahe, dass er dort einen Machtwechsel herbeiführen möchte. Aber wie wäre das rechtlich überhaupt darzulegen?
Also offen gesagt, da fehlt mir derzeit gerade die Fantasie. Als Völkerrechtler würde ich mir auch hier extrem schwer tun, denn ich sehe im Völkerrecht nicht wirklich die große Rechtfertigung, einen Staatschef einfach so herauszunehmen und ersetzen zu lassen. Das ist definitiv ein massiver Eingriff in die Souveränität. Kolumbien hat ja, wenn ich es recht gesehen habe, bereits auch den Weltsicherheitsrat angerufen wegen der Bombenaktionen. Wird man sehen, was sie dazu sagen. Also da, glaube ich, sind wir alle sehr gespannt, wie man es rechtfertigt. Ich kann mir es ungefähr vorstellen, was Trump sagen wird, also dass Maduro ja Krieg geführt hat gegen die USA, indem er sie mit Drogen überschwemmt, diesen klassischen War Against Drugs, basierend auf der Idee War Against Terror, wo man ja eigentlich sehr, sehr einfach sich ausdrücken kann, indem man sehr schwammige Bezeichnungen nimmt, damit sie nicht sehr greifbar sind. Das wird ungefähr die Basis sein.
Der Drogenschmuggel, also der Hauptvorwurf seitens Trumps mit Blick auf Venezuela. Welche Interessen könnte Trump denn ansonsten noch verfolgen mit Blick auf dieses südamerikanische Land, was ja auch reiche Ölvorkommen hat?
Sie sprechen ein Thema an, Frau Bergmann. Öl ist ein Punkt, denn damit kann Venezuela ja nicht nur sich selber finanzieren, sondern auch andere Rogue States, also Schurkenstaaten, wie die Amerikaner es bezeichnen. Dann kommt dazu, dass sie sehr, sehr eng mit Nordkorea, mit Russland zusammenarbeiten, was die Schattenflotten anbelangt. Aber was man nicht vergessen darf, wir haben sehr, sehr starke Kolonien von Exil-Kubanern, Exil-Venezuelanern in Florida. Das ist die Wählerbasis von Rubio. Also auch da muss man sehr, sehr aufpassen, dass die nicht entgleiten, denn die üben massiven Druck aus, auch auf das Weiße Haus, um eben in Venezuela und Kuba wieder andere Verhältnisse herbeizuführen. Also da spielt Innenpolitik eine Rolle, da spielt Außenpolitik, Wirtschaftspolitik eine Rolle und natürlich, auch wenn wir nicht darüber reden, die Epstein-Fälle. Denn die Epstein-Files sind ja immer noch ein Problem, mit dem Trump kämpfen muss. Jeden Tag kommt was Neues raus. Man fragt sich, was ist geschwärzt worden, was ist noch da? Und damit kann man ausgezeichnet ablenken. Er zeigt jetzt den starken Präsidenten, der sich eben von Venezuela nicht gefallen lässt, im Hinterhof der USA das große Drogengeschäft zu machen. Und was man auch nicht vergessen darf, das ist im Endeffekt der letzte Stepstone, also die Ukraine, Europa will man loswerden. Jetzt räumt man den eigenen Hinterhof auf und dann kann man sich endlich mit China beschäftigen, dem Pazifik. Also an sich eine der wenigen Logiken, die dahinter stecken kann, außenpolitisch und geopolitisch, ist eben alles wegzuräumen, was vom eigentlichen Ziel ablenkt, Pazifik.
Wie könnte es denn jetzt weitergehen in diesem Konflikt? Der Präsident Venezuelas ist entführt. Was sind jetzt möglicherweise nächste Schritte?
Also wirklich schön spekulativ könnte die Opposition jetzt behaupten, sie setzt das Wahlergebnis um, das sie ja immer schon behauptet und sie eigentlich gewonnen haben. Das heißt vor allem auch die neue Friedensnobelpreisträgerin könnte versuchen, an die Regierung zu kommen. Sie wird mal sehen, wo die Armee sich hinwendet, denn die stellt ja im Endeffekt immer noch die Basis des Maduro-Regimes dar. Wenn die Armee kippt und die Armee sich mit den neuen Verhältnissen anfreunden kann, relativ rasch und die Loyalität wechselt, dann wäre der Regimewechsel relativ glatt über die Bühne gegangen. Wenn die Armee nicht mitspielt, sondern einen der ihren hochputschen lässt, dann könnte es auch etwas unangenehmer werden.
Vielleicht können wir noch mal ausführlicher auf diese politische Lage in Venezuela schauen. Denn es gab ja schon große Massenproteste im Jahr der vergangenen Wahl Maduros, der ja jetzt angeblich bis 2031 im Amt bleiben sollte. Ne? Und gleichzeitig gab es viele politische Gefangene. Es sind jetzt einige rund um die Weihnachtsfeiertage freigelassen worden. Wie ist insgesamt die Stimmung im Land? Also wie viele gibt es, die gegen Maduro sind? Und wie viele Supporter hat der Präsident aber auch auf der anderen Seite?
Wir sind genau vor diesem Problem, dass wir im Endeffekt immer... Wir spielen ein wenig das Pippi-Langstrumpf-Syndrom. Wir machen die Welt, wie sie uns gefällt. Wir gehen immer davon aus, dass die Opposition überragend stark ist, weil wir das gerne so hätten. Es kann auch sein, dass sie sehr stark ist. Die Frage ist, ob der politische Wille der Straße ausreicht, eine Armee wegzuputzen. Und das darf man nicht vergessen, dass Maduro sich ja auf die Polizei verlassen konnte, auf die Armee verlassen kann, auf den Nachrichtendienst. Und die Opposition muss sehr stark sein und ist auch relativ ersichtlich gewesen bei den Demonstrationen und auch das Einlenken des Maduro-Regimes, indem man eben politische Gefangene entlassen hat, war ein Zeichen der Unsicherheit bereits. Denn die entlässt du nicht, weil Weihnachten ist und man also daher den Weihnachtsfrieden ausbrechen lässt. Es war schon der Versuch, das zu kalmieren. Die Frage ist, wie schnell kann die Opposition sich jetzt mit der Lage anfreunden, etwas daraus machen und das Momentum auf ihre Seite ziehen. Und dann stellt sich auch die Frage, wuchert die Opposition überhaupt vom amerikanischen Schlag? Denn die Friedensnobelpreisträgerin scheint ja mit Trump nicht so schlecht durchzukommen. Also Verschwörungstheorien könnten wir jetzt, glaube ich, stundenlang spielen. Aber eines ist ganz klar, die Opposition wird versuchen, jetzt ganz, ganz schnell an die Macht zu kommen.
Um Verschwörungstheorien soll es ja hier um Gottes Willen auch nicht gehen, sondern um Fakten. Wie stark ist denn, um da weiterzugehen, das venezolanische Militär und steht das eigentlich hinter Maduro?
Schwache Luftwaffe, nicht allzu ausgeprägte Marine, aber sehr gute Bodentruppen. Also im Endeffekt fürs Land, wie bei den meisten dieser Staaten, dienen diese Armeen ja auch sehr, sehr stark dem Inneren, dass man also Opposition niederhalten kann. Und da ist die Frage, wenn Maduro auseinander ist, ob die Armee entscheidet, wir putschen uns selber hoch und nehmen einen der unseren. Oder aber wir versuchen gleich mit der Opposition zu verhandeln, daher auch unsere eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen, Amnestie zu verlangen, wenn man umschwenkt. Das wäre eine Variante, die auch relativ blutsparend wäre in dem Fall und die Opposition ruhig an die Macht bringen kann. Wenn das der Outcome ist des Ganzen, dann wäre es eine verblüffend doch nicht so schlecht konzertierte Aktion gewesen.
Wir haben die ganze Zeit Bilder gezeigt von den Angriffen auf Venezuela. Wir haben mehrere Explosionen gesehen in der Hauptstadt Caracas, unter anderem in der Nähe einer großen Militärbasis. Dann haben wir riesige Hubschrauber gesehen, Militärhubschrauber aus den USA, wie wir es jetzt also schlussfolgern können. US-Präsident Trump sprach von einem erfolgreichen, groß angelegten Schlag gegen Venezuela. Gehen Sie davon aus, dass jetzt mit der angeblichen Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten die Angriffe beendet sind? Oder könnte es sein, dass noch weitere folgen?
Wenn die Armee smart ist und das akzeptiert, dann wird es keine Angriffe geben müssen. Diese Angriffe waren ja auch, um der Armee zu zeigen, wenn ihr euch bewegt, können wir euch flach machen. Klassische amerikanische Kanonenbootpolitik eigentlich eines anderen Jahrhunderts, das man jetzt wieder verwendet. Das ist auch eine Version, die Trump wieder hochgespielt hat. Wenn die Armee erkennt, dass sie keine Chance hat, dann wird sie selber versuchen zu überleben. Und dann wäre eben der Schwenk zur Opposition hin möglich. Wenn sie es nicht tut, dann muss man davon ausgehen, dass die USA auch weitere Bombenangriffe fährt. Und offenbar hat die Armee auch keine Chance gehabt gegen einen Bodeneinsatz. Das ist so à la Bin Laden. Man geht hinein, tötet Bin Laden. In dem Fall geht man hinein, nimmt Maduro und seine Frau gefangen. Und das ist schon eine logistische Meisterleistung, denn der ist nicht alleine zu Hause gesessen vor dem Fernseher. Das ist ein hochbewachtes Gebiet in Caracas, wo der Präsident sitzt. Also das muss schon sehr, sehr geplant gewesen sein.
Die Regierung in Caracas hat einen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Es heißt, Präsident Maduro selbst habe die Umsetzung des Dekrets unterzeichnet, das diesen Ausnahmezustand im gesamten Staatsgebiet ausruft. Jetzt aber ein quasi kopfloses Land. Wie sieht die Regierung ansonsten, also wie ist die Regierung ansonsten aufgestellt und wie könnte das jetzt weitergehen?
Das ist immer das Problem bei Führernationen, wenn man auf einen Kopf alles konzentriert. In Kuba hatten die Kubaner das Glück, dass eigentlich vom Bruder auf den nächsten Bruder übergegangen ist, also von Castro auf seinen Bruder. Das war ein geordneter Übergang. Das hier ist nicht mehr geordnet. Das heißt, die Regierung ist wirklich kopflos. Und auch diese Regierung muss sich überlegen, will sie überleben oder will sie nicht überleben? Und wenn die Armee nicht mitspielt, dann kann sie nicht überleben. Das heißt, auch die werden jetzt relativ rasch dann versuchen, mit der Opposition einen Deal zu machen. Das wird Trump gefallen. Und dieser Deal kann nur sein, Amnestie oder ausfliegen lassen, dass sie irgendwo ins Ausland gehen können, um eben nicht strafverfolgt zu werden. Und wenn die Opposition darin eine Möglichkeit sieht, einen relativ unblutigen Übergang herbeizuführen, dann wird dieser Weg gewählt werden. Wenn die Regierung der Meinung ist, sie kämpft sich in den Untergang und die Armee macht mit, dann kann es relativ unangenehm werden.
Apropos blutig und unangenehm, wie gefährdet sind jetzt die Menschen im Land?
Die sind dann gefährdet, wenn die Regierung den Krieg weiterführen will. Dann ist es definitiv gefährdet, denn Angriffe in Caracas, so chirurgisch genau kann man es gar nicht machen, wenn man in die Stadt hineingeht, dass man nicht auch Zivilisten trifft, das darf man auch nicht vergessen. Hohe Konzentration an Zivilisten in Caracas, das heißt, jede militärische Aktion wird Leben kosten und wird blutig sein. Und um das zu vermeiden, wird man jetzt wirklich sehen in den nächsten Stunden, wie die Opposition sich mit der noch Regierung arrangieren kann.
Gibt es die Gefahr eines Bürgerkriegs und inwieweit könnten auch andere, möglicherweise Nachbarländer, mit reingezogen werden in diesen Konflikt?
Auch da wird man sehen, ob die Nachbarländer bereit sind, für einen schon ausgeflogenen Maduro noch ins Gefecht zu ziehen, was ich offen gestanden zu bezweifeln wage. Denn die müssen damit rechnen, was ihnen passiert, kann auch ihnen passieren. Und die zweite Frage, die sich in dem Fall stellt, ob es unblutig wird oder ein Bürgerkrieg, da müsste man wissen, wie stark die Opposition bewaffnet ist, was ich eher bezweifle. Denn die Armee hat schon sehr, sehr gut das Land im Griff gehabt. Das heißt, ein Aufstand würde eher die Gefahr bringen, dass man vielleicht alles verspielen kann, was politisch erst möglich wäre.
Schauen wir auf die andere Seite, auf die Angreifer in diesem Fall, auf US-Präsident Trump. Was könnte das Ganze für ihn innenpolitisch bedeuten?
Wenn er schafft, bekommt er viele Punkte bei MAGA. Denn dann hätte er sein Versprechen gehalten, dass er im Hinterhof aufräumt, ohne wirklich Bodentruppen hineinzuschicken, also keinen Krieg zu führen. Denn das wäre ein Bruch seines Wahlversprechens. Das kann er sich kaum leisten, vor allem nicht bei seinen derzeit sehr, sehr schwachen Werten. Wenn er es schafft mit dieser Einzelaktion, dann könnte er für die nächsten paar Wochen wieder Punkte machen, was ihm innenpolitisch sehr, sehr viel Luft bringen würde.
MAGA steht ja für Make America Great Again. Wie groß ist diese Bewegung?
Die ist größer, als wir es gerne hätten. Wir reden hier erstmal davon, dass dieser Mann wirklich auch in Nettozahlen mehr Stimmen bekommt als sein Gegner bei den Wahlen. Erster Teil, also eine Gegnerin bei den Wahlen. Erster Teil. Zweiter Teil, er hat beide Häuser im Kongress auf seiner Seite. Und die MAGA-Bewegung scheint offenbar wirklich in dem Sinn eine Art Grassroots, also doch eine sehr, sehr bodennahe Bewegung zu sein, weil sie alle Konservativen umfasst. Und das ist ein Sammelbecken. Die mögen teilweise mit Trumps Politik nicht ganz einverstanden sein, aber das gemeinsame Ziel, Amerika wieder zu einer Weltmacht zu stilisieren, die es schafft, überall zu intervenieren und den Willen durchzusetzen, das, glaube ich, eint diese Bewegung und da liegen wir schon bei einer hohen Prozentzahl. Vor allem, wenn er so einen Schlag gelingt, dann wäre es halt für ihn wirklich ein ganz großer Push bei den Meinungsumfragen.
2026 ist das Jahr der Midterm. Wir sind also im Jahr der Zwischenwahlen in den USA und da stehen die Republikaner unter Druck. Wie sind die Aussichten?
Wie gesagt, wenn er das schafft, dann kann man das für den Wahlkampf brillant verwenden. Also mein Mann, wir, die Republikaner, diese Bewegung räumt im Hinterhof auf. Die haben uns jahrelang geärgert, sie unterstützen Schurkenstaaten, sie liefern Drogen. Große Feinde des amerikanischen Volkes. Und dieser Mann hat es geschafft, diesen Maduro zu vernichten. Das sind Wahlbilder, die unbezahlbar sind. Und das könnte schon helfen. Die Frage ist nur, wenn man es im Jänner macht, ob das im November noch zieht.
Sie sprachen eben innenpolitische Konflikte an, wie zum Beispiel auch die Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal. Das führt jetzt ein bisschen weg, aber vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Inwieweit könnte da auch Trump wieder in die Schusslinie geraten?
Ach, da sind so viele Fotos vorhanden. Ich glaube, da gibt es jeden Tag, wenn man möchte, könnte man eine spielen. Also da ist mir die Frage, auch vom politischen Gegner, cui bono, was bringt es, wenn ich in der Phase zum Beispiel das Epstein bringe? Gar nichts. Das heißt, man kann eher davon ausgehen, Epstein kommt dann, wenn diese Erfolge abebben. Dann kommt man mit Epstein. Das heißt, diese Gefahr ist nicht vom Tisch und die kann er auch nicht entführen durch Navy Seals. Das heißt, diese tickende Zeitbombe wird Trump nicht loswerden. Und das kann aber auch bedeuten, dass immer wieder, wenn die Zahlen schlecht sind, man einen außenpolitischen Anlass nimmt, um die Zahlen wieder zu verbessern Und da gibt es ja genug Staaten, die auf der Abschussliste von Trump stehen, die als Rogue States eingestuft sind, als Schurkenstaaten. Also die Liste ist lange genug, dass man es bis November spielen kann. Was ganz besonders bitter ist, und das wird den Herrn Zelensky heute auch nicht gerade erfreuen, die Ukraine spielt erst einmal medial gar keine Rolle. Und das ist auch ein Punkt, dass Trump damit von etwas ablenken konnte, wo er nicht besonders erfolgreich ist. Und man Putin, wie einige Kommentatoren sagen, zieht ihm die lange Nase. So drastisch würde ich es nicht sagen, aber Putin spielt auf Zeit. Und diese Zeit nützt es Trump, wo er dort keinen Erfolg hat, hier zu zeigen, was Amerika chirurgisch präzise kann.
US-Präsident Trump hat es selbst bestätigt. Die USA stecken hinter den Angriffen auf Venezuela. Wir haben die vielen Explosionen heute früh gesehen in der Nacht. Wir haben gesehen oder gehört, dass zum Beispiel eine große Militärbasis in der Hauptstadt Caracas angegriffen worden ist. Wir haben die großen US-amerikanischen Militärhubschrauber gesehen. Und US-Präsident Trump hat auf Truth Social jetzt geschrieben, der Staatschef Maduro und dessen Ehefrau seien gefasst und ausgeflogen worden. Wie geht es denn jetzt für Maduro weiter?
Also wenn er Glück hat, dann ist er im neutralen Ausland. Denn dann ist die Frage, ob man ihm den Prozess machen will, ob man ihn, also nach Caracas zurück, wird auf keinen Fall können. Das ist einmal klar. Also Venezuela ist für ihn vorbei. Diese Ära Maduro kann man als beendet erklären in Venezuela. Das heißt, und wenn er in amerikanischer Haft ist oder von Amerikanern bewacht wird und entführt worden ist, dann werden sie ihm auch nicht die Möglichkeit geben, dass er wieder in Venezuela interveniert. Wenn er für ein amerikanisches Gericht gestellt wird, dann müsste er nach Amerika kommen. Das heißt aber auch, dass er alle Rechte bekommen müsste, die ein amerikanischer Strafgefangener bekommt. Was ja auch der Grund war, warum man Guantanamo auf Kuba diesen Leasingteil genommen hat, um Gefangene aus Afghanistan unterzubringen, um eben ihnen nicht diese Rechte zukommen zu lassen. Und da wird man sehen, was Trump mit Maduro vorhat. Wenn es ein faires Verfahren sein sollte, dann müsste er ihn auf amerikanischen Boden bringen und dann hätte aber Maduro auch das Recht auf Anwälte, das Recht auf Anhören, das Recht auf Einsicht der Akten. Und wenn er eben nicht auf amerikanischen Boden kommt, sondern beispielsweise Guantanamo, dann wäre aller Rechte verlustig, die ein Angeklagter in Amerika hätte. Und das ist die Gefahr, die es natürlich besteht. Aber auch da wird Trump ein Problem bekommen, denn das werden die anderen Staaten in Südamerika nicht zulassen. Das heißt, die Frage, wer welches Verfahren bekommt, wird zwar von Trump allein bestimmt werden können, aber politisch ist es sehr, sehr schwierig, ihm alle Rechte abzuerkennen.
Venezuela jetzt also kopflos, wie könnte es da jetzt politisch weitergehen und inwieweit wird sich möglicherweise Donald Trump da einmischen?
Da, Frau Bergmann, kommen Sie mit einer ganz interessanten Frage. Denn ohne Einmischung von Trump könnte es ja so sein, dass die Armee sich ausrechnet, schaffen wir. Kriegen wir hin, wir bringen einen neuen Kopf. Da gibt es sicher ein paar Generäle, die sich auch ganz gerne als Präsidenten sehen würden. Oder aber die Armee sagt, die Opposition, die Sie ja selber angesprochen haben, ist so stark, das tun wir uns gar nicht mehr an. Wir machen mit denen einen Deal. Wir bekommen so mehr oder weniger eine Sakrosanktstellung, egal was wir gemacht haben, das wird so erledigt. Und dafür unterstützen wir die Opposition. Und jetzt die Frage, ob Trump das will überhaupt. Und wenn er jetzt die Armee unter Druck setzt, dann ist die Frage, ob dieses Unterdrucksetzen nicht kontraproduktiv ist, sprich die Armee wehrt sich dann doch noch.
Welche Gegenreaktionen können da kommen?
Ach, die Armee könnte jetzt ganz locker, und die Zahlen haben sie ja und die Namen haben sie auch, mit der Polizei gemeinsam die Oppositionsführer festnehmen und dann einen Deal machen, nach dem Motto, wir tauschen es aus. Das heißt, eigentlich wird es auf das Verhandlungsgeschick der Friedensnobelpreisträgerin ankommen, ob sie es jetzt schafft, mit dem Schwung, den das Ganze ausgelöst hat, mit der Armee einen Deal zu machen. Das wäre dann der unblutigste und vermutlich für Venezuela der schönste Übergang, dass man vielleicht das, was man in Tunesien auch gemacht hat, man hat den Regierungschef in dem Fall noch freiwillig ausfliegen lassen, aber dann hat man sich geeinigt. Es mag dazu geführt haben, dass einiges zugeschüttet worden ist, aber man erspart sich halt Blut und Tränen. Und da ist die Frage, ob Venezuela auch dazu bereit ist und ob diese Opposition auch in der Lage ist, mit der Armee ein Angebot zu machen. Denn das müssten sie.
Wie groß ist denn die Opposition in Venezuela?
Also groß genug, dass man von Armeeseite aus fürchten muss, dass es zu massiven Widerständen kommt. Und zwar nicht so sehr in der Stadt Caracas, sondern am freien Land draußen. Und Caracas alleine kann ohne Land auch nicht überleben. Das heißt, wenn es zu einer Spaltung im Land kommt, dann wäre das weder für die Armee gut noch für die Opposition. Dann stehen sich zwei wirklich Kopf an Kopf gegenüber, die sich kaum bewegen können. Und dann braucht man die Intervention von außen, was ja auch eine Schwächung der Opposition wäre. Denn wenn die Opposition mit Hilfe der Amerikaner an die Macht kommt, ausschließlich, dann wird das ein Stigma sein, das sie nicht losbekommen. Auch bei den eigenen Leuten und vor allem auch im Umfeld. Denn hier kommt ja diese klassische Domino-Theorie der 60er Jahre, wo also die Amerikaner behauptet haben, fällt ein Land dem Kommunismus zu, fallen alle anderen Länder mit, was ja auch eine Begründung war, in Korea und Vietnam den Krieg zu führen. Und hier ist es die andere Variante, dass die umliegenden Staaten sagen, also wenn die fallen, dann könnte es uns genauso passieren. Das heißt, eigentlich sind alle daran interessiert, auch die Umliegenden, dass es sehr, sehr schnell, unblutig und ruhig verläuft, um so vielleicht auch Zeit zu gewinnen, sich selber eine Möglichkeit zu geben, das Ganze zu beenden.